das ist der ICF Basel Podcast.
Wir sind mitten in unserer Serie von teure Gewohnheiten. Vor 2 Wochen haben wir begonnen mit dieser Serie destruktive Gedanken. Letzte Woche verpasste, verschlafene Gelegenheiten. Und heute geht's um zurückgewiesene Kritik. Eine Gewohnheit, wenn wir die uns zu eigen machen, sie uns irgendwann sehr, sehr teuer zu stehen kommt. Um Kritik geht's. Um Konfrontation. Scheinbar ein Geschenk, wo kaum einer gerne haben möchte, dass andere einen kritisieren. Es ist wie ein Paradox. Auf der einen Seite, da möchten wir gerne die Wahrheit über uns wissen. Wir möchten, dass Menschen uns ehrlich begegnen, uns wirklich das sagen und zeigen, was sie über uns denken und wie sie empfinden. Und auf der anderen Seite wollen wir die Wahrheit lieber doch nicht so genau wissen, was der andere wirklich so denkt und fühlt und meint und uns dann womöglicherweise noch sagt. Und das fängt schon an bei unserem Körper. Wollen wir wirklich die Wahrheit über unseren Körper wissen? Ich war vor kurzem, der Manuel Schmidt hat es letzte Woche schon erwähnt, waren wir auf der ICF-Pastorenkonferenz in der Türkei. Und das war eine tolle Woche. Eine vollgestopfte Woche mit zig Inputs und so weiter und so fort. Und zwischendurch hatten wir die glorreiche Idee, ein paar Pastoren hatten die tolle Idee, komm, wir gehen in den Fitnessraum. Da sind wir alle in den Fitnessraum gestiefelt. Und ein paar von uns haben dann angefangen, Gewichte zu heben und zu stemmen und so. Und mega, so eine Kaste und so. Und einer stemmt noch mehr als der andere und alle waren glücklich und froh und am Schwitzen und so weiter. Ich bin Velo gefahren. Ja, nur hier. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt gehen wir alle in die Sauna. Toll, super, jetzt gehen wir alle in die Sauna. Unser Türchen ist umgebunden. Und auf dem Weg, so von der Fitnessbude denn in die Sauna, kam man an so einer Personenwaage vorbei. Irgendeiner hatte die tolle Idee, komm, wir gehen alle auf die Personenwaage, also einzeln. Das muss man bei Pastoren manchmal erwähnen, ja. Einzeln. Da sind wir einzeln drauf gestanden. Zuerst derjenige, der am meisten gestemmt hatte und definitiv das größte Muskelpaket von all unseren Pastoren hatte, stieg oben drauf und er wog denn tatsächlich auch am meisten. Er hatte die höchste Kilozahl gebracht. Und dann kamen andere irgendwann, Matthias Saladin, Manuel Schmid im gestellten Körper, uff, diese Waage und so weiter. Und irgendwann kam auch ich. Ja. Da habe mir dann gedacht, will ich überhaupt da draufsteigen? Will man es denn wirklich so genau wissen? Und ich habe mich dann da draufgestellt und offensichtlich, ich hatte nicht das größte Muskelpaket und trotzdem war ich in den vorderen Rängen von der Kilozahl zu finden. Ich habe mich dann getröstet und habe gesagt, look, das ist erstens mal eine ausländische Waage, eine türkische Waage, die ist nicht geeicht. Also das ist definitiv, wenn ich daheim auf meine Waage steige, morgens, nach dem Schlafen, nackt wie Gott mich schuf, dann ist die Waage immer richtig. Die zeigt genau das, was ich denke und soweit ich noch schauen kann am Morgen, denke ich, das stimmt so ungefähr. Eine Waage, Leute, ist ein Hilfsmittel. Ist ein Hilfsmittel, das uns ein Stück vielleicht zur Verantwortung ziehen will. Man könnte noch klarer sagen, eine Waage hält uns die Realität vor Augen. So viel wiegst du. So ist es. Freundschaften. Oder vielleicht ein bisschen weiter gefasst. Eine Gemeinschaft ist ein Ort, wo wir auf die Waage steigen. Freundschaften und Gemeinschaften halten uns die Realität vor Augen. Ich weiß nicht, ob du eine Waage benötigst, um deine Kilozahl herauszufinden, aber eins weiß ich. Leute, jeder von uns braucht ein paar Menschen im Leben, die uns die Wahrheit über uns und über unsere Seele spiegeln, sagen, uns konfrontieren und manchmal so auch kritisieren. Wir brauchen jemanden, der uns vielleicht an unsere Sehnsüchte, an unsere innersten Werte wieder erinnert, wenn wir auf dem Holzweg sind. Wir brauchen Menschen um uns herum, die den Mut haben, sogar einen geistlichen Eingriff vorzunehmen, wenn unser Herz hart geworden ist. Wir brauchen so eine Menschen um uns herum. Warum? Leute, weil wir Fachleute sind. Fachleute in der Rubrik, uns selbst zu verarschen. Uns selbst das vorzumachen. Dinge zu leugnen und Sand in die Augen zu streuen. Leute, wir tendieren alle dazu, die Dinge manchmal zurechtzubiegen in unserem Leben. Dass es wieder so stimmig wird für uns. Dass das, was wir tun oder sagen, irgendwo mit einer grenzenlosen Begabung uns selbst wieder erklären, dass das schon alles richtig so ist. Das nennt man kognitive Dissonanz. Man tut Dinge, die man an sich gar nicht tun sollte und will, aber man redet sich das irgendwo schön. Und aus dem Grund brauchen wir Menschen, Freunde um uns herum, die uns konfrontieren, auf die Waage stellen. Und etliche von uns haben vielleicht aus demselben Grund, warum sie selbst nicht auf eine Waage steigen, haben noch nie einem anderen Menschen die Rolle in ihrem Leben zugestanden, gesagt, hey du sollst mir wirklich in meinem Leben hineinreden. Du darfst das. Du darfst mir sagen, wie viel ich wiege. Und sie tun das aus Angst, weil sie könnten die Wahrheit vielleicht nur schwer ertragen. Unser Wunsch nach Wahrheit und gleichzeitig auch der Angst vor der Wahrheit, die hat mich an zwei Episoden erinnert. Die eine Episode ist ein Film. Das ist der Film Eine Frage der Ehre. Das ist ein ziemlich alter Film. Tom Cruise und Jack Nicholson spielen noch drin. So ein Militärfilm. Und da gibt es eine Szene, die im Gerichtssaal stattfindet. Tom Cruise ist der Militäranwalt. Jack Nicholson so im Anklagestand da. Ja, sitzt auf dem Stuhl und Tom Cruise holt richtig aus und sagt auf einmal, ich will die Wahrheit über Sie wissen. Ich will die Wahrheit. Und Jack Nicholson mit diesem unnachahmlichen Geknurre und diesem Lächeln, was man nicht nachmachen kann, sagt, Sie können es doch gar nicht ertragen. Die Wahrheit. Jack Nicholson. Die andere Episode ist eine Episode von Jesus, wo er mit seinen Freunden unterwegs ist und einen ganzen Teil andere Leute auch noch dabei sind. Und es geht auch um die Frage der Wahrheit. Und Jesus sagt dort im Johannes Kapitel 8, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist sein Ansatz, das ist seine Überzeugung. Wahrheit macht einen frei. Man könnte jetzt die Frage stellen, was willst du, Jack oder Jesus? Ziemlich platt, aber ich glaube, an vielen Sachen geht es wirklich darum. Wir brauchen tatsächlich einen oder mehrere um uns drumherum, die uns dann und wann auch konfrontieren. Und das für beide Seiten manchmal nicht nur einfach. Ab und zu werde ich angefragt, eine Referenz zu schreiben. Referenz für eine Arbeitsstelle oder für irgendeine Ausbildungsstätte. Und dann kriege ich so einen Bogen zugesandt. Gerade heute Nachmittag habe ich so ein Ding ausgefüllt. Und da muss man dann so angeben, ist die Person teamfähig? Ist sie lernfähig, hat die Leitungsqualitäten, ist sie unter Stress ruhig und kann sie mit einem klaren Kopf arbeiten. Und ich finde das regelmäßig anstrengend, sowas auszufüllen. Was schreibt man dann? Die Wahrheit. Oder man versucht zu promoten, dass die Person irgendwo hinkommt. Wie kann man es nett ausdrücken? Vor einiger Zeit habe ich einen Fragebogen bekommen, online, musste ich online ausfüllen, mit über 100 Fragen. Über 100 Fragen zu diesem Kandidaten, zu dieser Person. Mailverkehr vorher, hin und her, wie ich das genau ausfüllen muss, alles auf Englisch. Lacko mio, über 100 Fragen. Und das mussten 6-7 Leute machen für die Person. Und das Ergebnis wurde hinterher der Person quasi wissenschaftlich zusammengebaut, denn präsentiert mit der Sache, das denken andere über sie. Und das machen wir das, gleichen wir das ab mit ihrem eigenen Selbstbild. Am Schluss von diesem Online-Fragebogen waren 3 Fragen noch, die ich frei so beantworten sollte. Einen kleinen Aufsatz dazu schreiben oder sonst was. Es waren 3 Fragen. Die erste war, welche Eigenschaften oder welche Verhaltensweisen sollte der Kandidat oder, es war anders formuliert, welche Verhaltensweisen und Eigenschaften möchten Sie den Kandidaten ermutigen, weiter zu praktizieren? Also welche Eigenschaften, was hat er so an sich, wie verhält er sich im Arbeitsumfeld, was soll er in Zukunft weiter tun? Erste Frage. Zweite Frage war dann, welche Eigenschaften und welche Verhaltensweisen, an welchen sollte er arbeiten, dass Sie sie weiterentwickeln? Okay. Dritte Frage, welche Verhaltensweisen und welche Eigenschaften sollte der Kandidat eliminieren? Fantastisch, he? Das ist eine gute Übung für alle Freundschaften so, oder Eheabend, wenn im Fernsehen nichts läuft. So, welche Eigenschaften solltest du mal eliminieren, Schatzilein? Das könnte sehr interessant werden, sehr unterhaltsam. Wir machen das momentan im Office-Team, dass wir uns gegenseitig sagen, was sollen wir eliminieren? Office-Bashing ist es so. Das ist eine gute Sache, man kann wirklich dadurch besser werden. Solche Fragebogen sind nichts Neues. Schon im 18. Jahrhundert, und zwar in der Erweckungsbewegung in England, da gab es so eine Art auch Fragebogen. John Wesley war damals ein Erweckungsprediger, außergewöhnliche Persönlichkeit. Er ist der Gründer von der Methodistenkirche, die weltweit heute verstreut ist. Und er hat angefangen in England zu predigen, auch in Deutschland. Man sagt von ihm, dass er 4 bis 5 Mal pro Tag gepredigt hat. Also an 7 Tagen, nicht nur am Sonntag. Über 40.000 Predigten. Als ich das gelesen habe, habe ich schon Burnout gekriegt. Das allein schon von, ey, hallo, 7 Tage die Woche, 3 bis 4, 5 Mal predigen, das ist nicht der Wahn. Aber der Typ, der ist hingegangen in der Arbeiterklasse zu den Kohlenarbeitern und zu Tausenden sind Menschen umgekehrt und haben diesen Jesus Christus kennenlernen wollen. Und der Typ war nicht nur ein begabter Prediger, sondern ein hervorragender auch Organisator. Der hat all die Leute in solche Small Groups zusammengefasst. Und er hat das bewusst so gesagt, in diesen Gruppen solltet ihr liebevoll aufeinander achten. Tausende. Überall gab es so Laienprediger und überall gab es diese Small Groups. Und bevor du Teil von so einer Small Group werden konntest, wurden dir ein paar Fragen gestellt. Mit der Hintergrundfolie, meinst du es wirklich ernst, um hier Teil dieser Gemeinschaft zu werden? Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht davon. Von diesem John Wesley, der das wirklich ausgebreitet hat in England, in Deutschland, in der Schweiz, in Europa, bis nach Amerika hin. Eine Frage war, die wurde den Kandidaten, der in so einer Gruppe teilnehmen wollte, gestellt, die hieß, hat irgendeine Sünde Macht über dich? Eingangsfrage. Zweite Frage, wünschst du dir, dass man dir deine Fehler mitteilt? Dritte Frage, wünschst du dir, dass man dir alle deine Fehler mitteilt, und zwar ehrlich und deutlich? Es kommt noch besser. Wünschst du dir, dass wir dir alles sagen, was wir über dich denken, welche Befürchtungen wir haben und was wir über dich hören? Würdest du Teil so einer Gruppe werden wollen? Also ich meine freiwillig. Hey, ist verrückt, Leute. Tausende, aber Tausende wollten Teil von so einer Gruppe werden. Und sie haben das getan, weil sie wussten, dass sie nie ohne Hilfe zu den Menschen werden konnten, die sie sein wollten. Tausende. Methodistenbewegung hat großartige sozialdiakonische Projekte ins Leben gerufen. Verrückte Geschichte, wie viel Menschen da geholfen worden ist. Armen am Rand der Gesellschaft. Und alles durch diese kleinen Gruppen, die so verbindlich miteinander unterwegs waren. Und diese teure Gewohnheit, Kritik zurückzuweisen, hatte keinen Platz bei ihnen. Kein Platz. Es war eine gute Gewohnheit, sich ehrlich zu sagen, was man voneinander denkt, was man voneinander hört, welche Befürchtungen man hat. Leute, wie entwickelt man so eine Bereitschaft zu hören? Und ich persönlich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, wir brauchen Freunde. Wir brauchen eine Gemeinschaft, wo wir uns auf die Waage stellen. Vor einiger Zeit diesen Satz gelesen, ein Freund ist einer, der alles von dir weiß und dich trotzdem liebt. Ich habe mich dann gefragt, Ralf, hast du Freunde? Hast du Menschen in deinem Umfeld, die wirklich so alles von dir wissen? Und mich denn trotzdem noch lieben? Ich möchte euch ein paar Figuren aus dem Alten Testament heute vorstellen. Ich kann es auch anders sagen. Ich glaube, das sind Persönlichkeiten. Sie stehen für Freunde, die jeder von uns braucht. Wir können nicht darauf verzichten. Und wenn die in deinem Leben nicht vorkommen, dann ist die Gefahr ziemlich hoch, dass so eine teure Gewohnheit, wie Kritik und Konfrontation wegschieben, sich in deinem Leben einschleicht. Die 3 Personen oder 4 Personen lebten alle zur selben Zeit, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche soziale Stände. Und doch kreuzen sich ihre Wege im Leben. Das ist zum einen Jonathan. In 1. Samuel 18 bis Kapitel 20, im 2. Samuel, wird Jonathan als der Sohn von dem damaligen König Saul erwähnt. Er war der rechtmäßige Thronnachfolger. Ich glaube, jeder, ich sage es am Anfang, jeder braucht solchen Freund wie dieser Jonathan. David war zur damaligen Zeit, in der die Geschichte spielt, war er der große Volksheld. Er war Er war bekannt für seine Schlachten, die er schon geschlagen hatte, für diese besondere Schlacht zwischen David und Goliath, diese berühmte Geschichte. Und das Volk liebt solche Helden. Und David und Jonathan haben sich befreundet. Und von ihnen wird berichtet, in 1. Samuel 18, dass sie wirklich eine enge Männerfreundschaft hatten. Schon was Außergewöhnliches. Und da bin ich über einen Vers gestolpert, in Kapitel 20, wo Jonathan zu seinem Freund David Folgendes sagt. David, was du begehrst, will ich für dich tun. Was du begehrst, will ich für dich tun. Das ist wie so ein Blankoscheck, wo der Jonathan ausstellt und sagt, hey, look, ich unterschreibe. Was du möchtest, ich mach das. Ich mach das für dich. Und das stellt man nur aus, wenn man weiß, dass der andere es wirklich gut meint. Dass wir wirklich ein Vertrauen zueinander haben, dass wir das nicht ausnutzen oder missbrauchen. Und Jonathan stellt diesen Checkout und sagt, David, was du von mir willst, ich werde das machen. Die Geschichte zwischen den beiden Männern geht weiter und es wird später erwähnt, dass sie sogar über ihren Tod darüber hinaus sich gegenseitig verpflichtet haben. Sie haben abgemacht, schau, wenn ich sterbe oder du stirbst, ich sorge für deine Familie, für deine Nachkommen, ich schaue für dich. Nicht nur jetzt, sondern ich möchte für deine ganze Familie in Zukunft, da möchte ich mit Verantwortung für tragen. Schon erstaunlich, wie zwei Männer so eine enge Gemeinschaft miteinander erleben. Jesus sagt mal im Johannesevangelium Kapitel 15, dass niemand größere Liebe hat als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus bezeichnet bewusst seine Nachfolger nicht einfach als Jünger oder religiöse Kämpfer, sondern sagt, ihr seid meine Freunde. Und ich gebe mein Leben für meine Freunde. Und das, was der David und Jonathan miteinander abgemacht haben, was füreinander funktionierte. Leute, in der Beziehung zu Gott ist ähnlich wie in der Beziehung zu uns Menschen. Wo wirklich Freundschaft da steht, da braucht es einen Blankoscheck vom Vertrauen, eine Offenheit. Zueinander, aber auch zu Gott. Wenn wir diese Offenheit zu diesem Gott nicht haben, dann werden wir Freundschaft, glaube ich, nur schwerlich erleben. Ich frage mich manchmal, wenn Leute mir sagen, hey, Gott als Freund, das ist irgendwie schräg. Für mich stimmt das nicht. Und ich frage manchmal nach, hast du sonst Freunde in deinem Leben, die wirklich hineinschauen dürfen in dein Leben? Wo du weißt, die lieben dich, obwohl sie dich kennen. Ich glaube, das ist ein Zusammenhang. Wir erleben Gottes Freundschaft dann, wenn wir in unserem normalen Leben, in unserem Alltag Menschen haben uns drumherum, die wirklich wissen, wer du bist. Zutiefst wissen, was dich ausmacht, welche Ängste und welche Sorgen, welche Freuden dich umhertreiben. Jeder braucht so einen Jonathan. Geschichte geht weiter. David, ich habe ihn schon erwähnt. Mittlerweile ist David König geworden, ist in der Blütezeit mächtiger, erfolgreicher König. Schon etliche Jahre sind ins Land gegangen. Und David erinnert sich. Im 2. Samuel Kapitel 9 lesen wir Folgendes. Ich möchte euch das vorlesen. 13 Verse, die mich wirklich bewegen. Und David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte Gutes an ihm tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. Am Königshof Sauls hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba erwiderte, ein Sohn Jonathans, der lebt noch. Er kann nicht mehr richtig laufen. Wo ist er? Wollte David wissen. Ziba antwortete, er wohnt bei Machia, einem Sohn Amalies in Lodabar. Und sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. Und David ermutigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund. Und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch sitzt. Mephibosheth, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Die Verse bewegen mich. David macht sich auf die Suche. Er hat ein Versprechen gegeben. Diesen Blankoscheck ebenfalls unterschrieben. Und sagt, ich sorge für die Familie, Jonathan. Und dann macht er sich auf die Suche. Er sucht nach einer Person, wo er diese Gnade wieder schenken kann. Und als er ihn gefunden hat, da gibt ihm nicht nur die materiellen Dinge, sondern er sagt, komm, du kommst an meinen Tisch im Königshaus. Du kannst deine gelähmten Füße unter meinen Tisch stellen. Und da werden sie niemandem mehr auffallen. Leute, gelähmte Menschen in der damaligen Zeit, das waren Outcasts. Um die wurde sich nicht gekümmert. Es gab nicht so eine IV oder irgendeine Versicherung, die das noch erträglich gemacht hätte. Andere mussten dafür sorgen. Und König David holt den Mann an seinen Tisch und sagt, deine gelähmten Füße, look, die können bei mir unter den Tisch. Ich schaffe für dich einen Ort von der Wertschätzung. Ich schaffe für dich einen Ort, wo du willkommen bist. Mit all den gelähmten Teilen, die du hast. Was hat Jesus nochmal gesagt? All die so mühselig beladen sind, die irgendwo auch so gelähmte Teile haben, die müde geworden sind vom Leben. Körperlich, seelisch, gesellschaftlich. Kommt her zu mir, denn ich möchte euch Ruhe geben. Ich möchte euch einen Ort von der Wertschätzung wieder geben. Einen Ort geben, wo all die Unzulänglichkeiten keine Rolle mehr spielen. Leute, ich denke, dass wir alle dann und wann in unserem Leben einen David brauchen, weil wir nämlich alle solche Unzulänglichkeiten, so eine gelähmten, unschönen Teile in unserem Leben haben. Dinge, die wir lieber verstecken. Dinge, die wir nicht anderen zeigen möchten, weil uns peinlich ist. Wir uns vielleicht sogar dafür schämen. Und deswegen brauchen wir so einen David, der sagt, hey, komm, hier ist ein Ort, der wird nicht mit Fingern gezeigt, sondern du sitzt bei mir. Du bist willkommen. Und es macht nichts aus, wenn du humpelst. Es macht nichts aus, wenn da unschöne Teile sind in deinem Leben. Du bist willkommen. Und da, wo ich meine Schwachheiten und diese komischen Teile in meinem Leben zugeben kann und sie nicht mehr verstecke, da entsteht wirklich echte Gemeinschaft. Da passiert was, wo göttlich ist. Wir sitzen auf einmal an so einem großen Tisch und alle sind gleich. Und alle sind willkommen. Leute, jeder von uns braucht so einen David. Geschichte geht weiter. David ist großer König geworden, sehr erfolgreich. Und sein Leben ist auch ein Stück langweilig geworden. Er geht manchen Kämpfen aus dem Weg, er geht gar nicht mehr mit seinem Heer kämpfen. Und dann wird in der Bibel sehr prominent darüber berichtet, wie David so Ehebruch begeht. Sehr prominent. Ausführlich wird das beschrieben. Eine Szenerie, David irgendwann am Tag ist oben auf dem Dach seines Palastes, Dächer im Orient sind alle flach, ist dort oben und schaut irgendwo in die Gegend auf einem anderen Flachdach und sieht da diese Frau, die dort badet. Und muss eine sehr, sehr, sehr hübsche, schöne Frau gewesen sein. So eine Art Kate Moss oder so Giselle Bündchen oder wie meine Frau. Also wirklich sehr, sehr schön. Das Dumme ist, die Frau ist verheiratet. Etliche von euch kennen die Geschichte. Das ist dumm, sie ist verheiratet. Aber das für einen Mann mit solch einem Einfluss ist das ein Grund, aber kein Hindernis. Er lässt sie kommen. Gedacht, getan, die beiden treffen sich. Aus dem Treffen wurde mehr, aus Spaß wurde Ernst und Ernst kam 9 Monate später auf die Welt. So weit, so gut. Nicht genug, dass die Ehe von dieser Frau Bathseba aus den Fugen gerät. Nein, David versucht auch aktiv sogar, die ganze Sache zu vertuschen. Er handelt wie eine Person, also wie manche Autofahrer. Oder sagen wir wie ich. Du kommst an eine Ampel, es ist grün und wird gelb. Was macht man? Ich beschleunige dann immer. Ich schaff's dennoch. Und dann machen viele. Man sieht gelb und beschleunigt noch. Was, genau das macht David. Er versucht die ganze Sache eben zu vertuschen. Er glaubt, alles unter Kontrolle zu haben. Und in dem Bericht, wo diese Geschichte erzählt wird, tritt David als Subjekt fast aller Verben auf. Er ist fast immer das Subjekt von einem Verb. Vor allen Dingen von dem Verb schicken. Er schickt einen Boten zu dieser Frau. Dann schickt er später die Frau wieder weg. Dann kommt die Sache raus. Dann schickt er den nächsten Boten zu dem Mann. Dann schickt er wieder einen anderen Heerführer, damit dieser Mann dann irgendwo an eine Front geschickt wird. Und zum Schluss schickt er den Mann von Bathseba in den Tod. Mord auf Bestellung. Er schickt sie umher. Die Frau zieht bei ihm ein und man könnte meinen, David kommt mit der ganzen Geschichte fein raus. Die ganze Sache, wenn wir es zusammenrechnen, wahrscheinlich 10, 11 Monate hat das gedauert. Niemand hat irgendwo scheinbar was mitbekommen. Das Kind ist auf der Welt, aber David hat einen Freund, Nathan. Und auf einmal schickt Gott den Nathan zu David und soll ihn konfrontieren. Nathan als Prophet geht hin und ich habe mich häufig in die Rolle von Nathan reinversetzt. Hey, der Typ kann dich sofort umbringen und niemand schreit danach. Und trotzdem macht er den Weg und geht hin und sagt, hey, ich werde dafür, dass mein Freund mir die stellen. Eindrücklich die Geschichte, die dort beschrieben wird. Er geht hin und berichtet ihm eine Geschichte über Ungerechtigkeit. Und Davids Herz fängt tatsächlich an zu beben und sagt, das ist ungerecht, wo ein Starker im Schwachen was wegnimmt. Und dann kommt der Moment von Nathan und sagt, hey, du bist der Mann. Du, das hast du gemacht. Du bist in die Ehe vom anderen eingedrungen. Du hast jetzt viel mehr Macht als der andere. Und du nimmst dir einfach, was dir nicht gehört. Du bist der Mann. Ein Freund ist einer, der alles von dir weiß und dich aus Liebe konfrontiert. Nathan stellt David auf die Waage. Und er teilt ihm mit, wie viel er wiegt. Das ist dein Gewicht momentan, David. Ich glaube, dass diese Personen symbolisch heute alle hier irgendwo im Saal sitzen. Vielleicht bist du so Mephibosheth, einer, der hinkt, gelähmte Füße hat, unschöne Teile hat, sich vielleicht auch deswegen schämt. Dann ist heute die Gelegenheit, dich nicht länger dafür zu schämen. Du darfst damit kommen. Warum? Weil es dann David gibt. Ein David, der dich einlädt. Wenn du ein David bist und so einen kennst, dann ist jetzt eine Stunde, lad die Person ein. Zeig ihr, du bist willkommen. Praktizier das, diese Großmütigkeit. Mach nicht die Augen zu vor gelähmten Teilen. Versteck deine gelähmten Teile nicht. Es gibt einen Ort, wo wirklich Ruhe ist, doch für deine Seele. Andere sind heute hier vielleicht wie so ein Jonathan und überlegen sich, ob sie so einen Blankoscheck vom Vertrauen ausstellen sollen oder doch nicht. Ich ermutige dich, heute zu entscheiden, stell ihn aus. Lad Menschen in dein Leben ein, die dich ehrlich konfrontieren. Aus Liebe. Heute ist die Möglichkeit, schreib den Namen runter. Ich gebe dir das Recht, in meinem Leben was zu sagen. Ich gebe dir das Recht, mich zu korrigieren. Und ich denke, auch sitzen ein paar Nathans unter uns. Du kennst vielleicht noch die andere Seite vom David. Eben, wo Leute einen krummen Weg sind, auf dem Holzweg sind. Und da möchte ich dich heute ermutigen, bete. Bet für diese Menschen. Bet für Mut, bet für Kreativität und geh zu diesen Menschen hin. Lass Leute nicht offenen Auges irgendwo abstürzen. Hab Mut. Ein Freund ist einer, der alles kennt und trotzdem einen liebt. Nicht um den in den Senkel zu stellen, sondern aus Liebe ihn zu gewinnen, ihn zu bewahren, dass alles Bach abgeht. Und wenn du David bist, zu dem Nathan kommt, dann möchte ich dich heute schon sehr ermutigen. Hör zu. Tu Kritik nicht schnell abweisen. Sei langsam zum Reden, aber schnell zum Hören. Heb die, Richi, ja? Heb die. Sonst fliegst du auf der Schnurre. Die Band kommt jetzt auf die Bühne und wir werden noch Zeit nehmen, miteinander Gott anzubeten. Und es ist eine gute Zeit, glaube ich, wo du dir überlegen kannst, ob du dich entscheiden möchtest heute, sagen, hey, ich möchte meinen Part wahrnehmen. Ich möchte selbst so ein Jonathan sein, ich möchte so ein Nathan sein, ich möchte so ein David sein und ich möchte ein David sein, der sich etwas sagen lässt. Verschließ dein Herz nicht von Nathans. Und wir werden einen Moment Zeit nehmen von der Stille. Du mit Gott in Gespräch kommen kannst und dich für dich festmachen kannst, hey, die teure Gewohnheit, Konfrontation nicht ernst zu nehmen, die weiß ich von mir, das will ich nicht. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du wirklich Mut schenkst in unser Herz. Und gerade diejenigen ermutigst, die jetzt noch vielleicht zögern, so einen Blankoscheck mal auszustellen, andere einzuladen in ihr Leben. Heiliger Geist, gib ihnen Mut und eine Hoffnung, eine Erwartung, dass der andere es ja gar nicht böse meint, sondern wirklich nur zum Segen ist. Und Gott, ich bitte für all die Davids, die momentan auf dem Holzweg sind, sich irgendwo verlaufen haben. Mach ihr Herz offen. Offen, dass wir neu hinhören und neue, die eine Hilfe und die eine Kraft in Anspruch nehmen können. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und heute Abend uns neu, wirklich neu ermutigen wirst. Eine Gemeinschaft dabei zu sein, die einen Unterschied macht in dieser Welt. Danke, dass deine Liebe zu uns unumstößlich ist. Wir darauf zählen können, du eben nicht mit dem Finger zeigst, sondern uns in den Arm nimmst und mit uns zusammen unterwegs sein willst.